DW Menschen und Märkte
mit Nicolas Martin. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast der DW. Und das erwartet Sie heute. Google und Facebook führen die Impfpflicht ein. Könnten deutsche Unternehmen folgen? Und nach dem Stau im Suezkanal wirbelt nun ein chinesischer Hafen den internationalen Handel durcheinander. Das und mehr in Menschen und Märkte. Schön, dass Sie zuhören. Braucht es eine Impfpflicht, um die Corona-Pandemie abzuschütteln? Sollte es mehr Anreize geben, damit sich mehr Menschen impfen lassen? Oder geht das zu weit? Diese Frage wird derzeit in Deutschland heftig diskutiert. Im Silicon Valley wird da nicht lange gefackelt. So sind Google und Facebook nun vorgeprescht. Wer zum Arbeiten an den Arbeitsplatz kommt, der muss geimpft sein. Punkt. Und welche Möglichkeiten haben deutsche Unternehmen? Bibiana Barth berichtet.
Die großen US-Tech-Konzerne haben schon viele Daten von uns. Kommt jetzt auch noch unser Körper dazu? Wer für Google und Facebook in den USA arbeitet, der soll sich impfen lassen. Auch in Deutschland arbeiten viele für die US-Konzerne. Der Umgang mit den Beschäftigten fällt hier aber unter deutsches Recht. Hierzulande gibt es zwei Möglichkeiten der Impfpflicht, sagt der Mainzer Arbeitsrechtler Philipp Kranz.
Das ist zum einen eine gesetzliche Impfpflicht. Zweite Möglichkeit ist eben, dass der Arbeitgeber das Kraft seines Weisungsrechts anordnet. Da spielt auf Seiten der Mitarbeiter dann natürlich eine ganz gewichtige Rolle das allgemeine Persönlichkeitsrecht und der Schutz der körperlichen Unversehrtheit.
Grundrechte, in die der Arbeitgeber nicht einfach eingreifen kann, auch wenn es gerade viele fordern. So spricht sich der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, für eine Impfpflicht im Pflege- und Bildungsbereich aus, was bei der Gewerkschaft Verdi allerdings auf Ablehnung stößt. Aber generell braucht es für eine Impfpflicht gewichtige Gründe.
Wenn überhaupt, dann nur in wenigen Bereichen, Bereiche, in denen die Mitarbeiter zum Beispiel regelmäßig in Kontakt mit den sogenannten vulnerablen Gruppen kommen, zum Beispiel in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen. In anderen Branchen halte ich das für nahezu ausgeschlossen.
In Italien, Frankreich und Griechenland ist es schon Realität, die Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegekräfte. Im Moment hagelt es dort aber Klagen von Angestellten. Eine indirekte Impfpflicht in Deutschland gibt es bisher nur beim Masernschutzgesetz. Beschäftigte in Kindergärten zum Beispiel müssen gegen Masern geimpft sein. Und auch dagegen wird bis heute geklagt. Klar ist, sowohl in Europa als auch in den USA geht die Impfbereitschaft zurück. Die Regierungen müssen sich etwas einfallen lassen. Geldauszahlungen für Impfwillige zum Beispiel. Diesen Anreiz sieht Jörg Krämer, Chefvolkswirt bei der Commerzbank, aber kritisch.
Also das ökonomische Problem bei Geldauszahlungen für Menschen, die sich impfen lassen, ist natürlich bei der nächsten Welle, würden dann viele sagen, ich warte mal mit der Impfung, bis es eine Prämie vom Staat dafür gibt. Würde also bei der nächsten Impfwelle die falschen Anreize setzen.
Die nachlassende Impfbereitschaft könnte für die Wirtschaft wieder zum Problem werden. Droht im Herbst also wieder der nächste vollständige Lockdown? Das glaubt Commerzbank-Chefökonom Krämer nicht.
Weil viele Menschen trotzdem ja geimpft sind, vor allen Dingen auch die Risikogruppen weitgehend geimpft sind, erwarte ich nicht, dass die Politik erneut einen undifferenzierten Lockdown verhängen wird. Deshalb rechne ich also nicht für das vierte Quartal mit einer erneuten Rezession, mit einem Schrumpfen der deutschen Wirtschaft. Aber ich rechne schon damit, dass die Regierung Gegenmaßnahmen, Beschränkungen erlassen wird. Und die wird das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal dämpfen, auch wenn uns dann wohl eine Rezession erspart bleibt.
Hat das Vorpreschen von Facebook und Google also Signalwirkung für deutsche Unternehmen? Bisher sieht es nicht danach aus, denn die Hürden für eine Impfpflicht sind hierzulande sehr hoch. Die Diskussion darüber dürfte aber nicht abreißen.
Bibiana Barth berichtete. Containerschiffe sind beeindruckende, riesenhafte Monster, die unsere Ozeane durchpflügen. Sie sind so etwas wie die Pulsadern des globalen Kapitalismus. Stehen sie still? Dann kommt der komplette Organismus des Welthandels durcheinander. So geschehen bei dem wohl bekanntesten Containerschiff der Welt, der Ever Given. 6 Tage lang blockierte das Schiff den Suezkanal. Danach musste es in Ägypten Halt machen. Nun ist das Schiff mit 4 Monaten Verspätung im Zielhafen in Rotterdam eingelaufen. Jakob Meyer.
Gegen 5:30 Uhr morgens ist es soweit. Die Ever Given wird an ihren Platz im ICT-Delta-Terminal des Rotterdamer Hafens geschleppt. Damit geht nach 4 Monaten die Reise des berühmtesten Containerschiffes der Welt zu Ende. Hans Nachtgeral ist Leiter der Containerabteilung im Rotterdamer Hafen.
And happy to see.
Ich bin glücklich, dass sie es endlich nach Rotterdam geschafft hat. Hoffentlich wird sie ab jetzt wieder wie ein normales Schiff behandelt. Denn einerseits erfahre die Ever Given enorme Aufmerksamkeit, so Nachtgeral, auf der anderen Seite werde sie jetzt im Hafen abgefertigt wie andere Schiffe auch. Business as usual eben. Bis voraussichtlich zum kommenden Montag wird sie in Rotterdam bleiben, um etwa 3/4 der Ladung zu löschen, auch die für Hamburg bestimmten Waren. Die rund 14.000 Container an Bord enthalten kaum verderbliche Ware, das ist die gute Nachricht, stattdessen Möbel, Motorräder und 71.000 Schultagebücher, auf die ein niederländischer Verlag sehnlichst wartet. Von den 25 Besatzungsmitgliedern haben einige in der Zwischenzeit gewechselt, die meisten sind aber von Anfang an auf dem Schiff. Das fährt von Rotterdam aus weiter ins britische Felixstowe, um die restlichen Container auszuladen, und von dort geht es nach Dünkirchen ins Trockendock. Die Ever Given könnte möglicherweise Schäden am Rumpf haben, und das werden sich die Experten anschauen und sehen, ob Reparaturen nötig sind.
Any repairs necessary.
Die Ever Given ist mit 400 Metern Länge eines der größten Containerschiffe der Welt. Sie steckte Ende März nach einer Havarie bei starkem Wind 6 Tage lang im Suezkanal fest und blockierte den Schiffsverkehr in beide Richtungen. Die Auswirkungen auf die weltweiten Logistikströme waren enorm. Der Suezkanal ist die kürzeste Schiffsverbindung zwischen Europa und Asien. Etwa 15% des weltweiten Schiffsverkehrs fließen durch dieses Nadelöhr. Als es tagelang blockiert war, stauten sich hunderte Schiffe und einige Branchen warteten auf dringende Lieferungen. Täglich passieren rund 50 Schiffe den Kanal, etwa 1 Milliarde Tonnen Fracht kommt pro Jahr durch. Nachdem die Ever Given freikam, wurde sie wochenlang von der Suezkanalverwaltung festgehalten. Die Behörde machte Kosten für die Bergung und für Schäden am Kanal geltend. Ihre letzte Forderung: $550 Millionen. Wie viel der japanische Schiffseigner schließlich zahlte, ist unbekannt. Jedenfalls konnte die Ever Given Anfang des Monats Ägypten verlassen. Containerexperte Nachtgeral vom Rotterdamer Hafen rechnet weiter mit Verzögerungen im internationalen Schiffsverkehr. Wir sehen, dass durch die Blockade, aber auch wegen der Corona-Pandemie in Europa und Asien die Logistikkette gestört ist. Schiffe sind teilweise deutlich aus dem Plan. Und ich erwarte, dass diese Störung noch eine ganze Weile anhält, vielleicht bis Ende des Jahres, vielleicht sogar länger. Der Rechtsstreit darüber, wer für die Kosten der langen Fahrt der Ever Given aufkommt, wird noch viel länger dauern. Nach Angaben einer Rechtsexpertin der Universität Rotterdam kann das bis zu 12 Jahre in Anspruch nehmen.
Jakob Meyer berichtete. Und nicht nur die Ever Given hat den internationalen Containerverkehr durcheinandergewirbelt. Seit Ende Mai bis jetzt war auch der Hafen Yantian in China geschlossen gewesen, und zwar aus Quarantänemaßnahmen. Nun sagen Experten, dass die Hafenschließung vielleicht sogar schlimmer für die Handelsströme sein könnte als der Stau, der durch die Havarie der Ever Given im Suezkanal ausgelöst wurde. Darüber spreche ich jetzt mit Vincent Stamer, Handelsexperte am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Hallo, Herr Stamer.
Guten Tag.
Herr Stamer, Ihr Institut wertet auf einem Analysetool die Schiffsbewegungen in den 500 größten Häfen weltweit aus. Und diese Messungen fließen dann auch in einen Handelsindikator mit ein, der wiederum misst, wie es um die internationalen Handelsströme bestellt ist.
Ganz genau.
Der chinesische Hafen Yantian ist jetzt wieder offen. Sehen Sie da auf Ihrem Analysetool schon wieder Entspannung?
Ja, das tun wir tatsächlich. Und zwar haben sich seit Beginn des Monats Juli die Containerschiffe aus dem Stau wieder gelöst und der Stau in der Nähe von Yantian und auch im angrenzenden Perlflussdelta ist zurückgegangen und konnte abgebaut werden in den letzten Wochen. Und wir sehen auch, dass die chinesischen Exporte in dem Indikator-Tool, das wir gebaut haben, in der Analyse wieder steigen. Also wir beobachten hier durchaus, zumindest im Südosten China, eine Entspannung der Lage.
Jetzt ist dieser Containerhafen ja der 4. Containerhafen der Welt gewesen. War diese vorübergehende Schließung vergleichbar mit dem Schaden, der durch den Stau am Suezkanal durch die Evergreen entstanden ist?
Die Ereignisse spielen zumindest in der gleichen Größenordnung. Ich würde sagen, dass die Suezkanalkrise für den Handel zwischen Europa und Asien vielleicht eine etwas größere Rolle gespielt hat. Es haben sich auch eine größere Anzahl von Containerschiffen am Suezkanal gestaut, als jetzt beispielsweise im Perfluss-Delta und in der Nähe von Yantian. Aber der Stau in der Nähe vom Suezkanal konnte auch schnell abgebaut werden. Da hatte sich jetzt in Südostchina deutlich länger gedauert. Dadurch ist natürlich etwas mehr Schaden entstanden.
Und geben wir uns mal ein Bild, als dieser Hafen geschlossen wurde, wie lange war der Stau?
Ja, der Stau war zwischenzeitlich bis zu 70 Schiffe etwa. 70, 80 Schiffe haben sich in einem Gebiet gestaut. Das ist ein Gebiet, das wir analysieren im Perlflussdelta. Wie gesagt, angrenzend an den Hafen Yantian. Dort warten eben ein Teil der Schiffe. Da haben wir etwa 70 bis 80 Schiffe beobachtet, Containerschiffe, die dort warten. Bei der Suezkanalkrise waren es, ich glaube, über 400 waren es am Ende der Havarie. So sind ungefähr die Größenordnungen. Einige Schiffe in Südostchina wurden auch auf andere Häfen umgeleitet. Das war natürlich nicht so einfach möglich im Suezkanal. Ganz hundertprozentig sind die Zahlen deswegen nicht vergleichbar.
Hat denn so eine Hafenschließung auch Auswirkungen auf die Preise? Also erstmal auf die Containerpreise und dann natürlich auch auf die Endpreise. Ich frage das auch, weil wir haben gerade Zahlen von der Inflation bekommen. Die lag im Juli bei 3,8%, was ja auffällig viel ist.
Ja, also das beobachten wir tatsächlich. Das ist vermutlich sogar der gravierendste Effekt von diesen Containerschiffstaus. Dadurch, dass eben ein Containerschiff in dem Stau steht, passiert nämlich das Folgende. Die Kapazität, die dieses Containerschiff hat, ist quasi gebunden in dem Stau und kann nicht weiter genutzt werden. Das führt dazu, dass Kapazität des Containerschiffnetzwerkes insgesamt heruntergeht und die verbleibenden leeren Plätze auf den freien Containerschiffen eben besonders teuer sind. Und dementsprechend sind die Preise für die Containerschifffahrt sehr, sehr stark gestiegen. Alleine im Jahr 2021 sind die Transportkosten von Containern beispielsweise von China nach Europa schon um etwa das Doppelte gestiegen. Ja, und diese Preiserhöhung im Transport werden auch irgendwann an Endkonsumenten weitergegeben.
Ist es nicht möglich, dass man jetzt die entstandenen Verzögerungen auch wieder aufholt oder ist das ein sehr langer Prozess?
Also wir beobachten, dass im Containerschiffnetzwerk diese Anpassungs- und Aufholprozesse sowieso sehr, sehr lange dauern. Das Containerschiffnetzwerk ist seit Beginn der Corona-Pandemie ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. Wir beobachten immer wieder Staus. Eine schnelle Anpassung gibt es dann nicht. Wir müssen halt auch bedenken, dass ja, eine Verzögerung kann beispielsweise durch eine schnellere Schifffahrt und eine schnellere Fahrt teilweise aufgeholt werden. Aber ein Schiff, das schneller fährt, verbrennt mehr Treibstoff und das ist wiederum teuer. Und dann würden diese Preise, die Transportpreise, eben nochmal deutlich stärker steigen.
Das heißt, man muss sich bereits jetzt Sorgen um die Weihnachtsgeschenke machen oder wie langfristig wirken solche Verzögerungen auf die Handelsströme?
Ja, also die längsten Effekte sind diese Preiseffekte. Ich glaube, dass wir uns grundsätzlich um Weihnachtsgeschenke keine Sorge machen müssen. Die werden auch rechtzeitig in diesem Jahr wieder in Deutschland eintreffen. Es kann sein, dass der Transport teurer geworden ist und dass eben diese Preise weitergegeben werden. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir uns über die Lieferung als solche Sorgen machen müssen. Es kann sein, dass bestimmte Produkte an der einen oder anderen Stelle ein oder zwei Wochen mal verspätet in Deutschland ankommen, aber grundsätzlich fällt Weihnachten dadurch nicht ins Wasser.
Vincent Stamer war das, Handelsexperte am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Vielen Dank für das Gespräch. Die Corona-Krise mit ihren Lockdowns hat auch die Bevölkerung in Kenia und darunter vor allem die Armen wirtschaftlich hart getroffen. Hier zeigt sich, was sich in vielen afrikanischen Staaten abspielt. Der Staat, dem Steuern und andere Einnahmen fehlen, versucht, seinen Haushalt in den Griff zu bekommen und das vor allem über Steuern. Abermals trifft das dann vor allem die arme Bevölkerung besonders hart, wie Bettina Rühl berichtet.
In Kangemi, einem der Slums von Nairobi, sind die Menschen geschäftig, wie immer. Die Händler bieten Küchenutensilien oder Elektrogeräte an, Kleidung oder Schuhe. Frauen verkaufen Obst, kleine Fischchen namens Omena, Pommes frites oder Krapfen. Aber die meisten Menschen gehen vorbei, ohne etwas mitzunehmen. Auch Steve Biko kauft heute nichts. Er sitzt mit Freunden am Straßenrand und vertreibt sich die Zeit.
It's not easy to even to get some things.
Wir haben nicht genug Geld, um die Waren hier zu kaufen. Einiges, was früher gut bezahlbar war, ist deutlich teurer geworden. Mehl zum Beispiel. Das Kilo hat 60 Schilling gekostet, jetzt sind es bis zu 100. Für jemanden, der kein Einkommen hat, ist das fast unerschwinglich, egal ob im Supermarkt oder in den Läden hier.
From the supermarket or from the local shop.
Andere Grundnahrungsmittel und Waren des täglichen Bedarfs sind ebenfalls deutlich teurer geworden. Haushaltsgas zum Beispiel, das viele Kenianer zum Kochen brauchen, ist nun rund ein Drittel teurer als noch vor ein paar Wochen. Auch Brot kostet nun deutlich mehr, ebenso Internet-Einheiten und Benzin. Der Preisanstieg trifft eine Bevölkerung, die massiv unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie leidet. Biko zum Beispiel hat keinen festen Job. Er arbeitet im sogenannten informellen Sektor, wie zwei Drittel der Bevölkerung. Jeden Tag drei Mahlzeiten auf den Tisch zu bringen, ist wirklich nicht einfach.
Meals, it's not easy.
Zipporah Njere geht es nicht viel besser. Die junge Frau betreibt in Kangemi eine Art Bankfiliale für den mobilen Zahlungsverkehr. Die Filiale, ein höchstens 2 Quadratmeter kleines Häuschen an der ungeteerten Hauptstraße durch den Slum.
Most probably.
Früher haben die Leute morgens einen Tee getrunken und dazu eine Kleinigkeit gegessen, zum Beispiel einen Dasi, einen Krapfen. Aber weil jetzt alles teurer ist, müssen wir anders kalkulieren. Wir brauchen ja auf jeden Fall noch Geld, um zur Arbeit zu kommen. Also trinken viele jetzt morgens nur noch Tee, ohne etwas zu essen. Es gibt mehrere Gründe dafür, dass die Bevölkerung derart wenig Geld in der Tasche hat. Wegen der Corona-Krise war Kenia im vergangenen Jahr über Monate in einem sehr harten Lockdown. Das wirkt noch nach, denn viele Unternehmen mussten Arbeitende entlassen. Oder sie reduzierten den Lohn, manche um die Hälfte. Hinzu kommen ausgerechnet jetzt drastische Steuererhöhungen. Denn Kenia ist völlig überschuldet, der Staat braucht händeringend mehr Geld. So deutlich möchte das Finanzminister Ukur Yatani natürlich nicht sagen. Im Gespräch mit dem kenianischen Fernsehsender KTN erklärte er,
Our debt levels are highly sustainable.
Unser Schuldenstand ist absolut nachhaltig. Trotzdem unternehmen wir vorsichtige Schritte, um ihn auf ein Maß zu reduzieren, mit dem wir gut umgehen können. Tatsächlich liegt die Schuldenquote knapp unter 70%. Um die Staatspleite abzuwenden, hat die Regierung unter anderem die Mehrwertsteuer auf viele Waren drastisch erhöht. Dass die Staatsverschuldung in den vergangenen Jahren geradezu explodiert ist, erklärt die Regierung mit Investitionen in die Infrastruktur. Das findet der Rechtsanwalt Samson Alosa nicht überzeugend. Alosa, eigentlich ein erfolgreicher Vertreter der kenianischen Mittelschicht, leidet ebenfalls unter der Wirtschaftskrise und unter dem drastischen Preisanstieg. Ich persönlich glaube, dass wir die ganzen Kredite viel effektiver hätten nutzen können, wenn wir den Missbrauch der Mittel verhindert hätten. Er und seine drei Partner mussten die 4 Mitarbeiter ihrer Kanzlei bereits entlassen. Wenn sich die Lage nicht bald verbessere, gehe es auch ihm an die Existenzgrundlage, sagt der Anwalt.
Ein Beitrag von Bettina Rühl. Das war der Wirtschaftspodcast von heute. Weitere Informationen aus der deutschen und internationalen Wirtschaft finden Sie auf www.dw.com/wirtschaft. Die Technik hatte Christoph Grove. Ich bin Nicolas Martin und morgen sind wir wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.